Deutschlandfunk, Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Schön, dass Sie dabei sind. Der Anschlag der Hamas auf Israel vor genau einem Jahr hat nicht nur Leid über die Betroffenen gebracht, er hat den Nahostkonflikt wieder und anhaltend ins Bewusstsein der Welt gebracht. Der befürchtete Flächenbrand ist längst eingetreten. Und die Feindschaft des Grundkonflikts wird von vielen Gruppen in aller Welt übernommen und auf anderen Feldern ausgefochten. Wir stellen Ihnen zwei Bücher vor, die sich direkt mit den Geschehnissen und Folgen des 7. Oktober befassen. Verfasst von der israelischen Journalistin Li Yaron und dem israelischen Historiker Saul Friedländer. Danach geht es um das Buch des Soziologen Nathan Schneider über jüdisches Leben zwischen Anpassung und Autonomie. Wir haben das aktuelle Buch des Historikers Jörg Barbarowski über das Zarenreich und die Autokratie in Russland im Programm. Die Journalistin und Aktivistin Lea Joy Friedl rechnet vor, was es kostet, eine Frau zu sein, an Geld und Freiheit. Was passierte am 7. Oktober 2023? Die folgenden beiden Bücher bieten gewissermaßen eine Innensicht und eine Außensicht auf das von der Hamas verübte Massaker und seine Folgen. Die israelische Journalistin Li Yaron porträtierte kurz nach den Ereignissen Familien, deren Angehörige entführt oder getötet wurden. Diese Recherchen hat sie ausgeweitet und die Geschichten der Betroffenen nun in einem Buch zusammengestellt. Titel: Israel, 7. Oktober, Protokoll eines Anschlags. Der israelische Historiker und Holocaust-Forscher Saul Friedländer lebt zwar seit vielen Jahren in den USA, nimmt aber großen Anteil an den Geschehnissen in Israel. Aus dieser Perspektive hat er nun ein Buch vorgelegt, Israel im Krieg. Viktoria Eglau stellt die Bücher von Li Yaron und Saul Friedländer vor.
Wie protokolliert man ein beispielloses Massaker? Wie schreibt man eine Chronik der Ermordung von mehr als 1200 Menschen an einem Tag? Die Journalistin Li Yaron erinnert an das Pogrom des 7. Oktober in Israel, in dem sie tief in die Lebensgeschichten der Opfer eintaucht und die letzten Stunden dieser Menschen detailliert rekonstruiert.
Das Tote Meer liegt zwischen dem judäischen Bergland im Westen und den Bergen von Moab im Osten und gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen Israels. Die Schwestern Nadjeshda, 75, und Natalia, 71, wollten an jenem Tag nur wenige Stunden dort sein. Für jenen Samstag Anfang Oktober waren 30 Grad Celsius bei niedriger Luftfeuchtigkeit vorhergesagt, ein perfekter Tag für einen Badeausflug.
Nadjeshda und Natalia waren aus Tadschikistan nach Israel eingewandert. Die ganze Seniorengruppe, mit der sie am Morgen des 7. Oktober 2023 zum Toten Meer fuhren, stammte aus der ehemaligen Sowjetunion. Die älteren Leute trugen Strandkleidung, waren voller Vorfreude und wurden unterwegs am Straßenrand von Hamas-Terroristen erschossen. Wenige Kilometer entfernt in einem israelischen Beduinendorf begannen an jenem Morgen die Wehen der Schwangeren Sujud. Sie bat ihren Mann Trifi, sie sofort ins Krankenhaus zu fahren.
Nachdem sie Trifis jüngerem Bruder Bilal die Aufsicht über die Schafe übertragen hatten, machten sich Trifi, Sujud und ihr kommendes Baby auf den Weg. Es war noch früh an diesem Feiertag Samstag. Die Straßen waren leer und der Tag schien vielversprechend, bis die Sirenen losgingen.
Damit begann für das junge Paar die Katastrophe. Während der Fahrt zur Klinik feuerten aus dem Gazastreifen eingedrungene Terroristen Schüsse auf ihr Auto ab. Zwei Kugeln trafen Sujuds Bauch. Nach einer Notgeburt lebte ihr Baby nur wenige Stunden. Sujud und ihr Mann Trifi überlebten. Durch Raketeneinschläge und Schüsse gab es am 7. Oktober auch unter den arabischen Beduinen in Israel zahlreiche Tote und Verletzte. Rund 100 Opfer des Hamas-Massakers porträtiert Li Yaron. Kibbutz-Bewohner und Bewohnerinnen, von denen sich viele für Versöhnung mit den Palästinensern engagierten, wie die bekannte Friedensaktivistin Vivian Silva. Rave-Besucherinnen und ein DJ, Erwachsene und Kinder, säkulare und religiöse Juden, Holocaust-Überlebende. Israelis mit Wurzeln in Europa oder der arabischen Welt, Muslime und eine Gruppe von studentischen Arbeitskräften aus Nepal. Manche der Opfer lebten erst seit kurzem in Israel, andere seit mehreren Generationen. Akribisch recherchiert, lebendig, einfühlsam und eindringlich erzählt sind diese Geschichten. Die Autorin hat mit Überlebenden gesprochen und Chats und Telefonate der Opfer ausgewertet. So erfahren wir, was sie in den Stunden und Minuten vor ihrer Ermordung taten. Es ist oft schwer zu ertragen, man muss Pausen einlegen beim Lesen. Bringt uns Lee Yaron in ihrem Buch Israel 7. Oktober, also jene Menschen ganz nah, die aus ihrem Leben gerissen wurden, ist Saul Friedländer in erster Linie um eine Analyse des Ereignisses und seiner Folgen bemüht. Als Fortsetzung seines Tagebuchs über das Ringen um die Justizreform schreibt er nun ein Kriegstagebuch. Dabei behält der Historiker seinen vernichtend kritischen Ton gegenüber Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und seiner ultrarechten Regierung bei.
Netanyahus Versagen wird immer eklatanter. Amerikanische Quellen bestätigen, dass der ägyptische Geheimdienstchef unseren Premierminister 3 Tage vor dem Hamas-Angriff vor etwas Großem gewarnt hat, das aus dem Gazastreifen kommt. Es gab keine Reaktion oder vielmehr völlige Gleichgültigkeit.
Wer den Krieg, der am 7. Oktober 2023 begonnen hat, durch Presseberichte aufmerksam verfolgt, findet dazu in Friedländers Tagebuch nicht allzu viel Neues. Der israelische Historiker lebt seit Jahrzehnten in den USA und informiert sich selbst in erster Linie über die Medien. Seine Betrachtungen sind interessant, wenn es um die menschliche Seite des Konflikts geht. Friedländer hält es zwar für notwendig, dass Israel auf den Überfall der Hamas militärisch reagiert, äußert aber immer wieder Mitgefühl mit der palästinensischen Zivilbevölkerung. Er verdeutlicht die Tragik des Konflikts, indem er an seine Eltern erinnert, die eine Auswanderung nach Palästina ersehnt hatten, aber in Auschwitz ermordet wurden.
Palästina als Hoffnung und Israel als Realität waren und sind die Rechtfertigung für die Existenz eines jüdischen Staates auf dem Boden Israels. Für mich ist das die einzig gültige und völlig überzeugende Begründung unter der Bedingung, dass wir den Menschen, die wir enteignet haben, Gerechtigkeit widerfahren lassen und das Land mit ihnen teilen. Andernfalls wird es in der einen oder anderen Form immer eine Art von Opposition, eine Art von Widerstand gegen unsere Anwesenheit geben.
Das Land teilen, daran lässt Saul Friedländer keinen Zweifel, bedeutet eine Zwei-Staaten-Lösung, auch wenn diese mit den Extremisten auf beiden Seiten schwer zu erreichen sei. Lee Yaron schreibt zwar über die Opfer des 7. Oktober, aber auch in ihrem Buch scheint Empathie für das Schicksal der Palästinenser durch. In den klugen, aufschlussreichen Passagen über den politischen und historischen Kontext des Massakers wird ihre kritische Haltung gegenüber den Netanyahu-Regierungen deutlich. Aber ihre Kritik geht noch weiter. Sie betrifft große Teile von Israels Politik und Gesellschaft.
Jahr für Jahr wurden diejenigen, die an eine Lösung des Konflikts auf nationaler Ebene glaubten, an den politischen Rand gedrängt. Das Wort Frieden verschwand allmählich aus den Wahlkämpfen und den Medien. Jahr um Jahr sprachen wir Israelis immer weniger über die Palästinenser, geschweige denn über einen palästinensischen Staat, aber immer häufiger über uns selbst. Wir versanken in internen Kämpfen. Der Großteil der Israelis beschränkt sich darauf, das Elend der anderen Seite zu ignorieren. Und in dieser Ignoranz des palästinensischen Lebens liegt auch eine Entmenschlichung der Palästinenser.
Mit dieser Aussage Lee Yarons wäre vermutlich auch Saul Friedländer einverstanden. Aber ihn beunruhigt zudem der Anstieg des Antisemitismus nach dem 7. Oktober. Immer wieder kommt er in seinem Tagebuch darauf zurück.
Über den Hass, der auf den Straßen von London, Paris oder Berlin geschürt wird, bin ich nicht wirklich erstaunt. Ich kann seine Ursprünge und seine Dynamik nachvollziehen. Aber was ist mit den amerikanischen und anderen Universitäten? Wie konnte dieser Judenhass so weit in die Colleges und Universitäten einsickern? Ich vermute, dass die Quelle in sozialen oder ethnischen Gruppen zu finden ist, die sich selbst als unterprivilegiert betrachten und die Juden als ein überprivilegiertes Segment der Gesellschaft ansehen. Die Juden wirken schlicht überprivilegiert und werden natürlich mit einem Gebilde Israel assoziiert, das eine unterprivilegierte Gruppe, die Palästinenser, schlecht behandelt.
Ein Judenhass, dem mit der konkreten Aussicht auf einen Palästinenserstaat langsam der Boden entzogen werden könnte, hofft Friedländer. Sowohl sein Buch als auch das von Lijaron machen ein wenig Hoffnung. Denn selbst nach dem Grauen des 7. Oktober und angesichts eines Krieges erheben Menschen ihre Stimme, die das Leid der anderen Seite wahrnehmen und für eine gerechte Koexistenz zwischen Israelis und Palästinensern plädieren.
Viktoria Eglau besprach erstens Lijaron, Israel, 7. Oktober, Protokoll eines Anschlags. Übersetzt von Sigrid Schmitz, Cornelia Stoll und Maria Zettner. Bei S. Fischer erschienen, 320 Seiten, 26 Euro. Zweitens Saul Friedländer, Israel im Krieg, ein Tagebuch. Es erscheint diese Woche übersetzt von Andreas Würtensohn im Verlag C.H. Beck, füllt 204 Seiten und kostet 24 Euro. Nach den Geschehnissen des 7. Oktober standen auch die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland und anderen Ländern im Fokus. An sie waren aber nicht nur Bekundungen von Mitgefühl gerichtet, sondern auch Kritik in Bezug auf die israelische Palästinenserpolitik und der Antisemitismus brach sich wieder einmal Bahn. Der Soziologe Nathan Schneider hat ein Buch mit dem Titel »Die jüdische Wunde« vorgelegt. Dabei geht es neben Antisemitismus und Sippenhaftung auch um ganz grundsätzliche Fragen, um ein Dasein zwischen Anpassung und Autonomie. Was nach einer möglichen Entscheidung klingt, ist das Widersprüchliche sowohl als auch, mit dem das Judentum offenbar leben muss, schreibt Schneider. In seinem Buch schildert er dieses jüdische Dilemma seit der Aufklärung, die nicht hielt, was sie versprach, nämlich das Ende der Diskriminierung. Sebastian Engelbrecht mit den Einzelheiten.
Nathan Schneiders »Die jüdische Wunde« ist das beste Buch, das seit dem 7. Oktober erschienen ist. Das beste Buch für diejenigen, die verstehen wollen, welche Wunde der 7. Oktober bei Jüdinnen und Juden aufgerissen hat. Das beste Buch aber auch für alle, die begreifen wollen, was jüdische Existenz im Verhältnis zur nichtjüdischen Umgebung überhaupt ausmacht. Seit der Aufklärung bewegt sich das Judentum zwischen zwei Polen, zwischen den universalistischen Verheißungen der Aufklärung, allein der Vernunft und der Gleichheit aller verpflichtet, und dem Partikularismus auf der anderen Seite, also der eigenen Tradition, der eigenen Religion. Zur Illustration stellt Nathan Schneider zwei Juden einander gegenüber, die diese Bipolarität der jüdischen Existenz versinnbildlichen. Beide heißen wie er selbst Nathan. Einerseits Nathan der Weise, die Figur Lessings, das Abbild des jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn. Er steht für die Gleichberechtigung der Religionen, für Toleranz gegenüber dem anderen, mithin für den Universalismus der Aufklärung. Auf der anderen Seite sieht Schneider einen fiktiven Nathan, einen erkennbaren Juden mit Bart, Hut, schwarzem Kaftan und Schläfenlocken. Es ist das Klischeebild des Juden, wie es der Spiegel im Jahr 2019 auf dem Titel eines Sonderhefts veröffentlichte. Jüdisches Leben in Deutschland, die unbekannte Welt nebenan. Es scheint, als hätten Juden die freie Wahl, sich dem Weg des Universalismus oder des Partikularismus anzuschließen, als hätten sie die Wahl, als unsichtbare oder sichtbare Juden durchs Leben zu gehen. Aber Nathan Schneider stellt fest,
auch wenn man sich, wie es Kollegen und Kolleginnen von mir auch tun, sagen wir mal, in einen utopischen Universalismus flüchten möchte, am Ende holt einem das Jüdische wieder ein.
Schneider beschreibt an einer Reihe von Beispielen, wie Juden aufbrachen, ihr Judentum zu verlassen und statt des Judentums eine universalistische Weltanschauung zu vertreten. Wie ein roter Faden zieht sich das Denken der jüdischen Philosophin Hannah Arendt durch das Buch. In einem ihrer Bücher identifiziert sie sich mit der Jüdin Rahel Farnhagen, die Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts in Berlin lebte. Farnhagen hoffte, durch Konversion zum Christentum, durch eine Mischehe und die Einladung zu Salonabenden ihrem Judentum zu entkommen. Sie scheiterte aber damit. Fremdheit und Ausgrenzung erfuhr Rahel Farnhagen immer wieder, wie Hannah Arendt, die vor der Gewalt des Nationalsozialismus über Frankreich und Spanien in die USA floh.
Man kann aus dem Judentum nicht ausbrechen. Man kann übertreten, man kann zum Sozialisten werden, der universal denkt, man kann zum Kantianer werden, der universal denkt. Aber im Endeffekt, auch wenn man nach außen hin überhaupt nicht mehr jüdisch ist, bleibt man nach innen ein Jude, der sein Judentum überwinden will.
Seit der Aufklärung zeigt sich am Verhältnis zwischen Judentum und europäischer Mehrheitsgesellschaft das Scheitern der universalistischen Ziele. Aufklärer wie Lessing forderten von ihren jüdischen Gesprächspartnern, sich auf eine universalistische Weltanschauung der Vernunft einzulassen. Philosophen wie Moses Mendelssohn taten das. Ende des 19. Jahrhunderts war die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden formal erreicht, aber es blieben Vorurteile und brennender Antisemitismus. Nathan Schneider erkennt in seinem Buch, die bürgerliche Gesellschaft hat es nie vermocht, ihr Ideal vom universalen Menschsein zu verwirklichen, denn immer wieder bricht die Diskriminierung durch, etwa Ende des 19. Jahrhunderts im Berliner Antisemitismusstreit durch den hochgebildeten Historiker Heinrich von Treitschke. Von ihm stammt der Satz, die Juden sind unser Unglück. Mit anderen Worten, selbst die aufgeklärteste deutsche Gesellschaft ist nicht in der Lage, ihr universalistisches Versprechen einzulösen. Am Verhältnis zu den Juden scheitert sie, fällt zurück ins Ressentiment. Zentral ist für Nathan Schneider in diesem Zusammenhang der Begriff der Ambiguität. Die moderne Gesellschaft fordert von den Juden immer wieder eine Totalassimilation, die Unsichtbarkeit und Unterschiedslosigkeit des Judentums. Genau das kann aber das Judentum nicht leisten. Jüdinnen und Juden bleiben anders, ob sie wollen oder nicht, durch ihre Herkunft, ihre Tradition, durch die pure Zugehörigkeit zum Judentum.
Wenn jemand von der Frage ausgeht, also der universellen Frage, wir sind alle Menschen und alle Menschen sind gleich, und die jüdischen Menschen sich diesem Diktum sozusagen bewusst oder unbewusst dagegen setzen, setzen sie sich bewusst oder unbewusst auch der Frage des modernen Universalismus entgegen.
Die Tatsache, dass Juden anders sind, dass manche von ihnen auch anders sein wollen, dass sie universale Werte und zugleich eine partikulare Zugehörigkeit vertreten, diese Tatsache hält die Mehrheitsgesellschaft zu großen Teilen nicht aus. Die Ambiguitätstoleranz ist zu gering. Je autoritärer die Persönlichkeiten, desto geringer die Fähigkeit, sich auf die Mehrdeutigkeit des Judentums einzulassen, stellt Schneider fest. Diese Unfähigkeit der Mehrheitsgesellschaft, die Differenz auszuhalten, für die das Judentum steht, führte letztlich in den Holocaust. Folgt man Nathan Schneider, so setzt sich die, wie er schreibt, Tragödie der jüdischen Existenz im Verhältnis Israels zu seinen Nachbarn fort. Im Staat Israel beansprucht das Judentum nun Autonomie in Gestalt staatlicher Souveränität. Und wieder ist der partikulare Anspruch Israels seiner Umwelt ein Dorn im Auge.
Die Idee eines jüdischen Staates, eines Staates, in dem Juden und die jüdische Religion und Nation als partikulare Markierung verstanden werden, von denen nichtjüdische Bürger oft ausgeschlossen sind, trifft frontal auf ein universales, aufklärerisches Gleichheitsdenken.
Von der jüdischen Wunde sprach schon der Philosoph Theodor W. Adorno. Sie verkörperte sich in der Spannung, die der Schriftsteller Heinrich Heine in seiner mehrdeutigen, nämlich deutschen und zugleich jüdischen Existenz empfand. Nathan Schneider leiht sich diesen Begriff nun von Adorno.
Eine ambiguitätstolerante Erzählung der jüdischen Wunde ist sich der Zukunft der traumatischen und tragischen Vergangenheiten bewusst. Und auch, dass sich diese traumatischen Vergangenheiten weder ändern noch versöhnen lassen.
Ein Happy End hat Nathan Schneider nicht zu bieten. Wie sollte er auch nach dem 7. Oktober, als jüdische Zivilisten barbarisch niedergemetzelt wurden, nur weil sie als Juden anders sind als die Islamisten der Hamas?
Israel versucht, ein moderner, demokratischer, universeller Rechtsstaat zu sein, aber auf der anderen Seite ist es ein Staat der Juden oder ein jüdischer Staat. Die Symbole des Landes sind jüdisch. Das heißt, Israel ist eine partikulare Lösung zu einem partikularen Problem und hat dieses Dilemma, dieses jüdische Dilemma zwischen Partikularismus und Universalismus eigentlich nicht lösen können und wird es auch nicht lösen.
Israel kann die jüdische Wunde nicht heilen. Denn seine Umwelt ist zum großen Teil nicht bereit, mit der Mehrdeutigkeit dieses Landes zu leben. Zudem, so betont Nathan Schneider, ist das politische Handeln Israels immer das Handeln eines Verwundeten in der Erinnerung an Tragödie und Trauma.
Sebastian Engelbrecht war das über Nathan Schneider, die jüdische Wunde, Leben zwischen Anpassung und Autonomie. Im Hansa Verlag erschienen, 269 Seiten, 26 Euro. Gewaltgeschichte in Russland als Kontinuität seit dem Zarenreich. Das ist das Thema des nun folgenden Buches. Jörg Barbarowski, Professor für osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin, hat sich vor allem mit seinen Forschungen zur Geschichte der Sowjetunion einen Namen gemacht. In seinem neuen Buch widmet er sich der russischen Geschichte der letzten 500 Jahre. Der sterbliche Gott, Macht und Herrschaft im Zarenreich, heißt der Band. Barbarowskis These: Zwar inszenierten sich Russlands Herrscher als allmächtige Autokraten, aber dies sei eben nur eine Inszenierung gewesen, um die Schwäche des Staates zu verbergen. Den Zaren stellte sich die gleiche Aufgabe wie heute dem Kreml. Wie regiert man ein riesiges und multiethnisches Gebiet? Günther Keindelsdorfer stellt Barbarowskis Studie vor.
Ganz schön wuchtig. 1,5 Kilo bringt dieser Wälzer über die Urgründe und Abgründe der russischen Geschichte auf die Waage, aber Jörg Barbarowski hat schon in früheren Werken, etwa über die Geschichte des Stalinismus, bewiesen, dass er auch auf der langen Strecke zu glänzen weiß. Die Lektüre des 1400-Seiten-Werks ist eine lehrreiche und spannende, aber über weite Passagen hinweg auch in höchstem Maße bedrückend. Das hängt mit der zentralen These des Autors zusammen. Macht und blutrünstige Despotie, so Barbarowski, waren in Russland über Jahrhunderte hinweg ein und dasselbe. Das begann mit Iwan dem IV. Im 16. Jahrhundert, oft Iwan der Schreckliche genannt. Der sicherte seine Macht, indem er den russischen Adel, die sogenannten Bojaren, mit terroristischer Repression unter seine Knute zwang. Hier sieht Barbarowski einen der Gründe für das russische Dilemma bis in die Gegenwart.
Im Westen Europas gelang es Adligen im späten Mittelalter, sich aus dem Lehensverhältnis zum Herrscher zu lösen, Erbrechte an Land und Leuten durchzusetzen und sich in Ständen zu organisieren, den Prototypen des Parlaments. In Russland fiel die Zentralisierung des Staates mit der Entmachtung des Adels zusammen. Die Bojaren verloren ihre Ansprüche auf Land und Privilegien und wurden in den Dienst gezwungen, wie alle, die der Zar sich unterworfen hatte. Und so trat der moderne Staat in Russland als eine tyrannische Macht in das Leben der Untertanen.
Ein Prinzip, das sich seit den Tagen Iwans des IV. Durch die russische Geschichte zieht. Was für Iwan galt, galt auch für Lenin und die Bolschewiki, und erst recht galt es für den Despoten aller Despoten, für Josef Vissarionowitsch Stalin.
Der Terror war ein Ausdruck schwacher Staatlichkeit und Kontrolle, er kompensierte, was die Institutionen nicht hergaben.
Dass das russische Riesenreich über Jahrhunderte hinweg nur durch diktatorische Gewalt zusammengehalten werden konnte, hängt Barbarowskis Auffassung nach auch mit der Größe des Raums zusammen. Schon der französische Staatstheoretiker Montesquieu hatte im 18. Jahrhundert postuliert, dass Imperien ab einer gewissen Ausdehnung nur durch despotische Autorität stabil gehalten werden könnten. Auch aufgeklärte Herrscher wie Peter der Große und Katharina II., die Russland bis zu einem gewissen Grad modernisierten, konnten das nur von oben tun und nur unter Anwendung rückhaltloser Gewalt. Damit waren der Modernisierung des Zarenreichs von vornherein enge Grenzen gesetzt, konstatiert Barbarowski.
Eine Aufklärung aber, die mit der Knute in das Leben geprügelt wurde, errichtete allenfalls Fassaden, hinter denen sich nichts verbarg, was das Urteil gerechtfertigt hätte, in Russlands Schlössern sei nun auch der europäische Geist zu Hause.
Jörg Babarowski lässt die russische Geschichte der letzten 500 Jahre auf ebenso fesselnde wie anschauliche Weise Revue passieren. Dass der Historiker über eine gewaltige erzählerische Pranke verfügt, wissen Babarowski-Leser und Leserinnen aus früheren Büchern des Autors. Und Babarowski bringt sie auch diesmal mit unwiderstehlicher Wucht zum Einsatz. Wobei der Berliner Historiker eines deutlich herausarbeitet: Die russischen Miseren, bis heute wirksam, wurzeln nicht nur im Blutdurst der Herrscher. Sie haben als Kehrseite der Medaille auch mit der anarchischen Rückständigkeit der russischen Volksmassen vor allem auf dem Land zu tun. Demokratische Tugenden, etwa die Tugend zivilisierter Mäßigung, konnten sich hier kaum entwickeln. Wenn sich die Wut der Landbevölkerung einmal entlud, was immer wieder vorkam, geschah das in der Regel in Form exzessiver Gewaltausbrüche, so Babarowski.
Es gab keinen tragenden Grund, auf dem Loyalität und Bürgergeist hätten gedeihen können. Russlands Bauern kannten nur eine Freiheit, keinen Staat zu haben und keinem Gutsherrn untertan zu sein. Die Freiheit der Steppe vor Augen töteten und plünderten sie, sobald sich ihnen eine Gelegenheit dafür bot.
Pogrome an Juden und anderen Minderheiten, die sich als düsteres Leitmotiv durch die russische Geschichte ziehen, sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Natürlich gab es auch in der russischen Geschichte immer wieder liberale Phasen, aber die waren stets ephemer und ausnahmslos zum Scheitern verurteilt. Ausführlich widmet sich Jörg Babarowski in seinem Buch etwa der Revolution von 1905, die nach einer kurzen Phase der Liberalisierung in Chaos und gegenrevolutionärer Repression unterging.
Das Volk hatte sich keineswegs als emanzipatorische Potenz erwiesen, es hatte sich vielmehr als rohe Kraft der Zerstörung und blinden Wut gezeigt.
Die Intelligenzia und das Volk waren in Russland die längste Zeit durch eine tiefe Kluft getrennt. Anarchistische Visionäre, sozialistische Idealistinnen und liberale Reformer. Sie mochten sich einbilden, für die breiten Volksmassen zu sprechen. In Wahrheit waren sie stets nur eine kleine, isolierte Elite. Vom Alltag und den Sorgen der Menschen hatten die meisten von ihnen im Grunde keine Ahnung. All das arbeitet Jörg Babarowski in seiner Studie auf eindrucksvolle Weise heraus. Der Name Wladimir Putin fällt kein einziges Mal in diesem Buch. Als stummer Gast ist der aktuelle Herrscher im Kreml während der Lektüre aber stets präsent. Wer das Russland von heute verstehen will, um die Lektüre dieses epochalen Werks wird er oder sie kaum herumkommen.
Meint Günter Keindelsdorfer nach der Lektüre von Jörg Babarowski, Der sterbliche Gott, Macht und Herrschaft im Zarenreich. Bei CH Beck erschienen, 1370 Seiten, 49,90 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Lea Joy Friedl, Journalistin und Aktivistin, bekannt unter anderem für ihr Engagement bei der Partei Die Partei, hat sich ein Thema vorgenommen, das sie auch persönlich betrifft. Was es kostet, eine Frau zu sein. Dabei geht es natürlich um Fragen des Einkommens, aber auch um weniger Zeit und Energie, weil die Care-Arbeit oft ungleich verteilt ist und Frauen haben zudem insgesamt weniger Einfluss und Freiheiten. Ein hoher Preis, den die Autorin in ihrem Buch Too Much, zu viel anprangert, ohne in ein männerfeindliches Muster zu verfallen. Anhand eigener Erfahrungen, mit Zahlen, Fakten und mit Humor zeigt Friedl, was es bedeutet, eine Frau zu sein und wie wir die patriarchalen Strukturen hinter uns lassen könnten. Ramona Westhof hat das Buch für Andruck gelesen.
Eine Frau zu sein kostet Geld. Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger. Sie zahlen wahrscheinlicher für Verhütung, Make-up, Tampons und Haarentfernung kosten Geld. Eine Frau zu sein, vor allem eine Mutter, kostet aber auch Autonomie, Gesundheit, Zeit. Es kostet Würde oder körperliche Unversehrtheit. und noch vieles mehr. Lea Joy Friedl überschreibt ihre Kapitel mit dem, was wir täglich dafür bezahlen, als Frau Kinder zu haben oder als Frau bloß zu existieren.
Viele von uns denken, dass wir heutzutage gleichberechtigt und praktisch frei sind. Dieses Buch erzählt vom Gegenteil. Damit ist es für alle, die nicht mehr die Luft anhalten wollen. Es ist für die, die nie glauben wollten, dass Schweigen Gold ist. Es ist ein Kündigungsschreiben an den Job unseres sozialen Geschlechts, der uns zwingen will, jeden Tag nach fremden Maßstäben zu performen.
Lea Joy Friedl will, dass die Kündigenden gut informiert sind. Und darum beginnt sie mit den Basics. Zum Beispiel, dass auch Männer unter dem Patriarchat leiden. Sich etwa seltener Hilfe suchen, weshalb die Selbstmordrate unter Männern deutlich höher ist. Friedl gibt außerdem, auch das gehört zu den Basics, eine Einführung in Geschlechtertheorie, unterfüttert mit großen Namen wie der amerikanischen Philosophin Judith Butler, die beschreibt, wie Geschlecht sozial konstruiert wird. Die Autorin zeigt dann praktisch, wie sich damit zum Beispiel auch Geld verdienen lässt, mit allen fragwürdigen Folgen.
Die Unterteilung der Baby- und Kleinkindprodukte in männlich und weiblich hat den Markt verdoppelt. Inzwischen gibt es sogar Bikinis für Babys und Kleinkinder sowie Tangas für achtjährige Mädchen. Bikinis kennzeichnen die Babys und Kleinkinder also nicht nur als weiblich, sondern sexualisieren ihre Körper schon weit, bevor die körperliche Transformation durch die Pubertät beginnt.
Wer es eilig hat und schon das eine oder andere Buch zum Thema gelesen hat, kann diesen Teil überspringen. Die folgenden Kapitel sind deutlich spannender, auch weil Friedl eindrücklich ihre persönlichen Erfahrungen gut mit Faktenforschung und Statistik verknüpft. Friedl schreibt über ihre Essstörungen, wie es ist, dann schwanger zu werden, die Veränderung am eigenen Körper ohne Kontrolle hinnehmen zu müssen. Und auch über die Geburt ihres Kindes selbst, bei der sich medizinisches Personal über ihre Wünsche hinwegsetzte. Das Buch hat aber auch leichte Momente, viel Humor über die Absurditäten des Patriarchats. Etwa dann, wenn Lea Joy Friedl beschreibt, wie sie als Jugendliche irgendwann die deutlich günstigeren blau-schwarzen Männerrasierer für sich entdeckte. Ein Tipp ihrer besten Freundin. Das Thema Mutterschaft und Schwangerschaft macht einen großen Teil des Buches aus. Darum auch hier humorvolle Beobachtungen über Körperhaare.
Während der Schwangerschaft verwendete ich die App What to Expect, einen Tracker mit Empfehlungen für jede Woche. Irgendwann bekam ich folgenden Rat des Tages. Please don't worry about a pre-labor bikini wax. We promise, the doctor or the midwife will not notice. Jetzt wollen sie mir auch noch meinen Busch schlecht machen, dachte ich, während ich ihn über meinen riesigen Bauch hinweg selbst schon nicht mehr sehen konnte.
Die App weist darauf hin, dass Ärztin oder Hebamme sich bei der Geburt nicht dafür interessierten, ob die Gebärende intim rasiert ist oder nicht. Gleichzeitig eben auch der Hinweis, deine Vulva sollte haarfrei sein, das hier ist eine Ausnahme. Generell schreibt Friedl, sei ja aufgestoßen, wie und welche Tipps sie während und nach der Geburt auch von Profis bekommen habe. Bevormundend, der Fokus zu häufig nur auf dem Baby, zu wenig ging es ihr darum, was für sie selbst Schwangerschaft und Geburt bedeuteten. Gleichzeitig würden Väter in vielen Ratgebern völlig anders angesprochen als Mütter. Viele von Friedls Erfahrungen und damit auch ihre Erzählungen sind sehr hart. Das macht sich die Autorin im Laufe des Buches bewusst. Erst mit 30 Jahren habe sie verstanden, wie viel Missbrauch sie schon erlebt habe. So schildert sie unter anderem die eigene Schockstarre während eines sexuellen Übergriffs, den langen Prozess, die richtigen Worte für das Erlebte zu finden. Auch hier weitet sie den Blick von persönlichen Erfahrungen hin zu Zahlen und Statistiken, setzt diese wiederum in Kontext zu fiktiven Geschichten, die zum Beispiel in Filmen erzählt werden.
Im Film Rocky sagt die weibliche Protagonistin Adrienne, I'm not sure, I know you well enough. I don't feel comfortable, I should go. Bevor Rocky ihr den Weg zur Tür versperrt und sie um einen Gefallen bittet. Anschließend küssen sie sich. Nicht nur Adrians Worte, auch ihre Körpersprache verneint den sexuellen Kontakt. Diese Szene wäre deutlich eine Vergewaltigungsszene, hätte sie nicht ein Mann geschrieben, aus dessen lüsterner Perspektive wir das Geschehen wahrnehmen.
Friedl schreibt über viele klassische feministische Themen, für die sich nicht nur Betroffene interessieren sollten. Menstruation und Menstruationsbeschwerden, der Zugang zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen, Altern, was für Frauen nach wie vor etwas anderes bedeutet als für Männer. Das Buch macht mit all seinen Ausführungen zu unterschiedlichsten Aspekten gut deutlich, eine Frau zu sein kostet tatsächlich einiges. Vielleicht tatsächlich too much, zu viel, wie der Titel andeutet. Aber Friedel lässt die Lesenden mit all diesen Problemen und der Wut, die sich zwangsläufig einstellt in vielen Kapiteln, nicht alleine. Das letzte Kapitel heißt, das Patriarchat hasst diesen Trick. Hier geht es unter anderem um Solidarität von Frauen untereinander und um männliche Verbündete, die sich ihrer eigenen Privilegien bewusst sind und sie solidarisch für andere einsetzen. Viele weiblich sozialisierte LeserInnen, vor allem Mütter, werden sich in diesem Buch wiedererkennen, werden Zahlen und Fakten bekommen, die ihre Erfahrungen untermauern und vielleicht die eigenen Erfahrungen zum ersten Mal in Worte gefasst sehen.
Ramona Westhof besprach Lea Joy Friedel, Too Much, was es kostet, eine Frau zu sein. Im Leihkamp Verlag erschienen, die 365 Seiten kosten 25 Euro. Freiheit für den Autoverkehr und bloß keine höheren Steuern. Dafür sind diejenigen bekannt, die in Deutschland einmal das Label liberal trugen, die Freien Demokraten. Wie der Liberalismus zum Neoliberalismus verkommen ist, dazu gibt es einige Bücher. Einen weiteren Aspekt zu dem Thema bietet die Veröffentlichung des US-amerikanischen Rechtshistorikers Samuel Moyn. Der Liberalismus gegen sich selbst, lautet der Titel. Und Moyn hält darin fest, dass der Liberalismus selbst dafür verantwortlich ist, dass er verkümmerte. Und zwar durch Verschiebungen, die während des Kalten Krieges erfolgt seien. Michael Kuhlmann hat sich mit den Thesen auseinandergesetzt.
Was ist Liberalismus? Viel mehr, als man heute landläufig glaubt. Und sogar mehr, als viele Liberale selbst heute glauben. Das ist das Credo des Yale-Professors Samuel Moyn. Moyn ist offenkundig selbst ein Liberaler. Allerdings im Sinne jenes Liberalismus, der im 18. Jahrhundert entwickelt wurde, als Versuch, eine fortschrittliche Gesellschaftsordnung zu errichten, in der jeder Mensch angstfrei und gleichberechtigt leben, in der er seine frei gewählten Ziele verwirklichen könnte. Alles im Zeichen der Aufklärung und der Vernunft und organisiert vom liberalen Staat. Allerdings, im Kalten Krieg seien Liberale davon entschlossen abgerückt, so Samuel Moyn.
Die Liberalen gaben die Aufklärung preis, weil die Beschränkung staatlicher Autorität und ein Bekenntnis zu persönlicher Freiheit in einem sich aus dem Hass auf jakobinischen Radikalismus speisenden fatalistischen Geist plausibel zu sein schienen.
Das habe den Anstoß gegeben, dass sich die ursprünglich liberale französische Revolution zur jakobinischen Schreckensherrschaft entwickelt hatte. Nach Moyns Beobachtung schlossen viele Liberale Mitte des 20. Jahrhunderts aus dieser und anderen Erfahrungen, dass jeglicher Versuch einer Gesellschaftsreform im Terror enden müsse. Paradebeispiel sei die Sowjetunion, der Stalinismus. Folglich hätten die Liberalen des Kalten Krieges alles in einen Topf geworfen. Den Terror der Jakobiner, die Sowjetunion, die Aufklärung und den gesellschaftlichen Fortschritt gleich noch mit dazu. Dieses Denken illustriert Moyn, indem er einige weniger bekannte liberale Köpfe ins Blickfeld rückt. Die Politologin Judith Schkler, die Historikerin Gertrude Himmelfarb, den Philosophen Isaiah Berlin, den Schriftsteller Lionel Trilling. Dazu kommen Seitenblicke auf Prominente wie Hannah Arendt und Karl R. Popper. Gemeinsamer Nenner aus Moyns Sicht: Diese Liberalen hatten sich abgewandt vom sogenannten Historizismus ihrer Vorläufer, also von dem Glauben an eine gezielt mögliche Befreiung des Menschen von sozialen Zwängen. Das hatte Folgen, so Moyn.
Da den Liberalen jeder Versuch fernlag, einen eigenen Historizismus vorzulegen wie im 19. Jahrhundert, waren sie gezwungen, ihre politischen Absichten auf der Grundlage abstrakter Normativität, eines anti-utopischen Realismus, eines antidogmatischen Skeptizismus, augustinischer Sündhaftigkeit oder eines aggressiven Todestriebes neu zu erfinden. Dafür haben sie einen hohen Preis bezahlt.
in dem ihr Liberalismus entscheidend eingebüßt hatte an gesellschaftsgestaltender Kraft. Nach Moyns Beobachtung zog sich der Liberalismus des Kalten Krieges darauf zurück, die Freiheit des Westens für den Westen zu verteidigen. Er hatte kein Interesse, etwa auch den Menschen in Afrika oder Südamerika eine vergleichbare Freiheit zuzugestehen. Da muss man Moyn beipflichten. Die verbrecherische Militärdiktaturen Südamerikas hat der Westen mindestens geduldet, im Falle Chiles ihre Entstehung sogar erst ermöglicht. Aus Moyns Sicht bereitete die skelettierte Form des westlichen Liberalismus zudem einen entscheidenden geistigen Umschwung vor.
Wenn die Wende vom Wohlfahrtsstaat zur ihm nachfolgenden politischen Ökonomie vom Idealismus zum Neoliberalismus verlief, dann fungierte der Kalte Krieg-Liberalismus als Scharnier. Obwohl es VertreterInnen des Kalte Krieg-Liberalismus gab, die persönlich den Wohlfahrtsstaat begrüßten oder zumindest nicht gegen ihn waren, halfen sie mit, die Grundlage für den Angriff auf ihn zu schaffen, der folgte.
Also für Reaganomics und Thatcherism, die die Welt bis heute prägen, mit ihren Kollateralschäden in Gestalt der Währungskrisen, der Crashs entfesselter Börsen und des sozialen Abstiegs vieler Millionen Menschen. Anders als vor 30 Jahren allerdings ist dieser Liberalismus heute weithin entzaubert. Deshalb, so Moyn, müsse man Liberalismus neu erfinden. Noch sei das möglich.
Wenn sich eine letzte Chance auftut, dann muss sie dem Liberalismus erlauben, sich als Bezugssystem für die Verwirklichung universeller Freiheit und Gleichheit zu rehabilitieren. Er müsste einige der Impulse aus dem 19. Jahrhundert wieder einbeziehen, um die er in der Zeit des Kalten Krieges bereinigt worden ist.
Wie das praktisch aussehen kann, beschreibt Moyn allerdings nicht. Zudem bedingt seine bewundernswerte Gelehrsamkeit, dass er Debatten immer wieder bis ins Detail ausleuchtet, auch mal hin und her springt. In dieser Tiefe ist die Lektüre über weite Strecken eher für Spezialisten interessant. Zugleich führen die Kapitelüberschriften etwas aufs Glatteis, denn sie beziehen sich auf einzelne Personen. Im Text aber kommen diese Personen über Kapitelgrenzen hinweg immer wieder munter durcheinander zu Worte. Eine deutlichere Gliederung hätte dem Buch gut getan. Moyns Perspektive ist im Ganzen angelsächsisch. So gerät sein Blick abseits dessen manchmal etwas unscharf. Etwa wenn er den deutschen Ökonomen Wilhelm Röpke kurzerhand zum Neoliberalen abstempelt, ohne Röpkes Kernforderung zu beachten, der freie Wettbewerb müsse maßvoll gezügelt werden. Einen Haken hat auch die deutsche Übersetzung, denn immer wieder stolpert man über lange, verschachtelte Sätze, die überdies mit Substantiven übersät sind. Das macht die Lektüre unnötig schwer. Dabei ist das Buch wichtig, gerade für Liberale, als aufrüttelnder Denkanstoß. Denn, so Samuel Moyn,
die Aufgabe von Liberalen besteht heute darin, eine durch und durch originelle Form von Liberalismus zu ersinnen. Wenn sie das nicht tun, dürfte es nicht sehr wahrscheinlich sein, dass ihr Credo überlebt.
Ein Zitat von Samuel Moyn aus seinem Buch »Der Liberalismus gegen sich selbst – Intellektuelle im Kalten Krieg und die Entstehung der Gegenwart«. Übersetzt von Christine Pries im Surkamp Verlag erschienen. Es füllt 304 Seiten und kostet 30 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen das neue Buch von Anne Applebaum, Die Achse der Autokraten, vor. Die Historikerin und Journalistin wird während der Frankfurter Buchmesse kommende Woche mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.